Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich, sei herzlich willkommen hier in unseren Räumen im Projekt X. Ganz egal, ob du vielleicht das erste Mal dabei bist, ob du Glaube, Kirche, Gott für dich in Frage stellst, vielleicht bist du Atheist oder kommst irgendwie aus einem anderen religiösen Background oder vielleicht tust du dich grundsätzlich einfach schwer mit Jesus, mit Glaube, suchst irgendwie so einen Wiedereinstieg. Vielleicht gehörst du auch schon ganz lange dazu und das Projekt X ist deine Kirche. Egal, wo du stehst, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist schon gefallen, Carsten, ich bin einer der beiden Pastoren. Und ganz egal, auch wo du zum Thema Glauben stehst, es ist sehr gut, dass du hier bist, weil wir heute eine neue Predigtstaffel starten, im Gegenwind. Und ich bin ganz sicher, dass du was mit diesem Wort assoziieren kannst. Ich glaube, wir alle können was damit assoziieren. Allein schon bei ganz harmlosen Dingen, wie Ali das von sich erzählt hat, mit dem Strandspaziergang, das kenne ich auch. Oder ich wohne in Hauenstetten. Und bin in Hauenstetten immer mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe das Gefühl, egal ob ich Norden, Süden, Osten, Westen, rechts, links, oben, unten fahre, mir geht's immer so. Ja, das könnte ich sein. Es ist wirklich verrückt, ich bin immer im Gegenwind. Ich habe mir so oft schon gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich komme eigentlich aus dem Sauerland gebürtig oder Grenze vom Sauerland und da geht's richtig schön rauf und dann geht's auch mal wieder runter. Du hast manchmal richtig Rückenwind und hier fahre ich einfach immer im Gegenwind, egal in welche Richtung es geht. So, das sind so die leicht verdaulichen Sachen, die so leicht runtergehen. Vielleicht geht es dir bei ganz anderen Sachen so. Vielleicht löst dieses Wort Gegenwind vor deinem inneren Auge Erfahrungen aus deinem Leben aus, die nicht gut sind. Vielleicht hast du das Gefühl, zu Hause in meiner Familie war ich immer der im Druck stand, immer die im Druck stand. Immer gab es Gegenwind. Ich musste immer kämpfen. Vielleicht ist das dein Gefühl bei der Arbeit, dass du denkst, ich bin immer der oder die kämpfen muss. Dauernd bin ich irgendwie im Druck. Vielleicht hast du auf irgendeinem anderen Level das Gefühl, dass du permanent unter Druck stehst und du denkst dir, ich habe Mühe zu vertreten, was ich eigentlich vertreten will. Meine Werte, mein Glauben, meine Überzeugungen, es fällt mir so schwer. Vielleicht bist du auch durch irgendetwas, was gerade in deinem Leben passiert ist, im Gegenwind. Unter Druck. Irgendwas, was dich fast umgehauen hat. Irgendeine Lebenskrise, ein Schlag ins Gesicht, mit dem du nicht gerechnet hast. Vielleicht irgendeine Beziehungskrise und das haut dir fast den Boden unter den Füßen weg. Vielleicht hat dich in einer Freundschaft jemand finanziell hintergangen und du fragst dich, wie soll das weitergehen, was habe ich getan, was ist passiert. Vielleicht musstest irgendeinen Traum, den du im Herzen hattest, begraben, weil du merkst, das wird nichts mehr. Du steckst fest. Weißt auch nicht, wie du rauskommen sollst und hast das Gefühl, ich laufe eigentlich am Dauerstrand oder es geht mir mein ganzes Leben lang so. Ich bin nur noch im Gegenwind und ich muss diesen Traum begraben. Das ist das persönliche Leben. Vielleicht geht es dir in unserer Gesellschaft auch so. Also in den letzten Jahren gab es einige Krisen, die Schlag auf Schlag gekommen sind. Das hat den Druck an vielen Stellen erhöht, den Gegendruck. Und es ist einfach so, auch jetzt durch Außenpolitik, ja, wir merken, dass von heute auf morgen auf einmal Dinge aus den Angeln gehoben werden, die wir fest eingeplant hatten und irgendwie gar nicht darauf vorbereitet waren und das gar nicht neu denken können irgendwie. Auf einmal verändert sich alles und wenn du irgendwas davon kennst, was ich jetzt alles aufgezählt habe, bist du, sage ich dir, genau richtig in dieser Staffel. Das ist deine Staffel und ich mache dir Mut, komm regelmäßig. Es geht in dieser Staffel um Folgendes, ganz kurz zusammengefasst. Es geht um die Frage, wie kann ich meinen Glauben an Gott, mein Glauben an Jesus, wie kann ich ihn leben in Zeiten des Gegenwinds, wie kann er mir ein Anker sein, an dem ich mich festklammer, wenn um mich herum alles wegschwimmt. Wenn ich nach unten schaue und sehe, der Boden unter meinen Füßen droht mir zu entgleiten, wenn ich unter Druck stehe, wenn Dinge im Leben aus den Angeln gehoben werden. Wie kriege ich das zusammen mit meinem Glauben? Also wir schauen uns intensiv die persönliche Ebene an. Es gibt aber auch ein kulturelles Element, was auch dazu kommt, was auch in dieser Staffel vorkommen wird. Wie kann ich meinen Glauben in einer Gesellschaft leben, die in unserem Fall zum Beispiel ganz offenkundig immer weniger mit den Werten zu tun hat, die auf dem christlichen Glauben basieren, die sich immer mehr davon entfernt, die manchmal sogar das Gegenteil von dem tut, was lange Jahrhunderte irgendwie Konsens war und was auf christlichen Werten beruht. Wie kann ich trotzdem meinen Glauben vertreten und an ihm festhalten und zu dem stehen, was ich glaube? All diese Fragen sind ja nicht neu. Das sind alles uralte Fragen. Sie müssen nur immer wieder neu beantwortet werden und dabei können uns wiederum die alten Antworten von Menschen, die vor uns da waren, helfen, unsere eigene neue Antwort im Jahr 2025 dann zu finden. Und darum ist die Grundlage für diese Staffel das Buch Daniel aus der Bibel. Also, wenn du die Bibel gut kennst, wird es bei dir sofort klingeln. Wenn du die Bibel nicht gut kennst, ist das überhaupt kein Ding. Ich versuche, dich gut mit reinzunehmen. Das Buch Daniel aus der Bibel, ich erzähle dir gleich ein bisschen mehr dazu. Warum helfen uns diese alten Antworten? Weil auch für diese Menschen damals, für diesen Mensch Daniel, das eine Frage war. Wie kann ich im Gegenwind meinen Glauben leben? Wie kann ich unter Druck an Gott festhalten und vertreten, was ich glaube, erst recht, wenn ich in einer Kultur lebe, die um mich herum völlig andere Werte vertritt und mich permanent unter Druck setzt, ihnen gleich zu tun? Wie kann ich das machen? Daniel hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Er ist einer der bekanntesten Personen im Judentum. Und wenn man das Buch sorgfältig liest, dann lernt man einiges darüber, wie Gott handelt, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat. Und heute zu Beginn werfen wir sozusagen einen Blick von oben drauf. Ja, es geht mir heute um das große Ganze dieses Buches. Wir werfen einen Blick von oben drauf und eine ganz wichtige theologische Frage, die in diesem Buch die ganze Zeit im Hintergrund schwebt. Um diese Frage geht es mir heute. Ich nehme dich gleich mit rein und im Laufe der Staffel ziehen wir dann immer so einzelne Teile aus diesem Buch raus und schauen, wie wir das alles miteinander zusammenkriegen. Auch mit dieser theologischen Frage, um die es von heute geht. Denn diese Teile sagen was dazu, wie wir im Gegenwind mit Gott verbunden bleiben können. Also, los geht's. Das Buch Daniel hat 12 Kapitel. Ja, und man kann das einerseits sprachlich strukturieren. Du siehst hier, unten habe ich das dazu gemacht. Es gibt einen Teil, der ist hebräisch geschrieben, dann gibt es einen Teil, der ist in aramäisch geschrieben. Das ist ein hebräischer Dialekt von damals. Und das Ende ist wieder in hebräisch geschrieben. Das ist interessant, das zu strukturieren. Viel interessanter ist die Struktur dieses Buches, dass es im Großen und Ganzen in zwei Hälften zerfällt. Ja, Hälfte 1 ist komplett anders dabei als Hälfte 2, obwohl Hälfte 2 eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche erzählt wie Hälfte 1, nur eben total anders. Die ersten 6 Kapitel erzählen im Großen und Ganzen den historischen Hintergrund von diesem Buch. Da geht es in der Hauptsache um die Hauptpersonen von damals, das sind neben Daniel 3 Freunde von ihm, um einige historische Begebenheiten. Und es ist ungefähr ein Zeitraum von 60 Jahren. Einiges davon kommt in dieser Staffel. Im Großen und Ganzen ist diese Hälfte sehr verständlich. Also wenn du Lust hast, das heute Nachmittag mal zu lesen, du wirst merken, das kann man, man hat das ein oder andere historische Detail vielleicht, was einem fehlt, aber im Großen und Ganzen versteht man das gut. Hälfte 2 ist auf einmal ein kompletter Bruch. Also wenn man in Hälfte 2 eintaucht, auf einmal gibt es da nur noch wenig Erzählungen, wenig Berichte. Es geht auf einmal um ganz krasse Träume, Symbole, Visionen, die Daniel während dieser 60 Jahre gehabt hat. Und du kannst das Buch gar nicht lesen, ohne diesen Bruch zu bemerken. Der wird dir ins Auge fallen. Für diese Staffel sind vor allem die ersten 6 Kapitel wichtig. Das heißt, wir konzentrieren uns die nächsten Wochen vor allem auf die ersten 6 Kapitel und wollen das Augenmerk immer wieder darauf richten, wie Gott handelt, erst recht in Phasen, wenn wir im Gegenwind stehen. Wo ist Gott dann und wie kann ich an ihm dranbleiben? Also, wie gesagt, wir starten mit einem Blick von oben. Und wenn wir ins 6. Jahrhundert vor Christus springen, dann landen wir in einem Punkt, an dem das damalige Israel schon eine Menge Erfahrungen mit ihrem Gott gemacht hat. Sehr, sehr viele Erfahrungen. Wenn du die Bibel nicht so gut kennst, dann ist es vielleicht wichtig für dich zu wissen, dass zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr fundamentale Erlebnisse passiert sind, die die Menschen damals verschriftlicht haben, in den Texten, die wir heute das sogenannte Alte Testament nennen, das ist der erste Teil der Bibel, eigentlich die Bibel der Juden. Und da findest du sehr fundamentale Erlebnisse aus dieser Zeit zuvor. Und im 6. Jahrhundert vor Christus landen wir dann auch an einem Punkt, an dem Jerusalem mehrmals angegriffen und belagert wird. Schließlich wird es im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern komplett zerstört. Also, das kennst du vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, das klingt jetzt ein bisschen so danach. Im Prinzip ist es das auch. Wenn du dich an deinen Geschichtsunterricht erinnerst, dann weißt du, es gab mal so verschiedene Weltreiche, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Ja, die Assyrer, dann die Babylonier und die Perser und so weiter, bis irgendwann dann die Römer auftauchten. Und bei dieser Zerstörung von Jerusalem sind sehr, sehr, sehr viele Menschen damals aus Israel deportiert worden. Man muss es tatsächlich so sagen. Gefangen genommen worden, deportiert worden und ungefähr 1000 Kilometer weiter nach Osten gebracht worden in das Gebiet, was damals Babylon war. 1000 Kilometer, das klingt für uns natürlich mit unseren Reisegewohnheiten nicht ganz so wild. Das war aber damals keine anderthalb Stunden mit Ryanair. Damals waren 1000 Kilometer absurd weit weg. Das war unüberwindbar, wenn du 1000 Kilometer weit weggebracht worden bist. Einige Jahre vorher, im Jahr 605, ist Jerusalem schon einmal belagert worden. In einer ersten großen Angriffswelle hat damals Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem überfallen und bei dieser Gelegenheit einen ersten großen Schwung von Menschen mitgenommen, gefangen genommen, deportieren lassen. Damals bei diesem ersten Angriff waren das vor allem Menschen aus der Oberschicht, adlige Promis, High Society. Und zu dieser Oberschicht gehört Daniel auch. Er ist einer von denen und seine Freunde, die gefangen genommen werden und weggebracht werden bei dieser ersten Belagerungswelle gegen Jerusalem. Und er ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 15. Ja, also für alle von euch, die älter sind als 15, aufgepasst in dieser Staffel. Das ist wirklich mal was, was wir Ältere von Jüngeren lernen können. 15, ein Teenager. Außerdem haben die Babylonier den Tempel von Jerusalem geplündert und alles, was darin war, alles, was wertvoll war, mitgenommen. Das ist der Punkt, an dem das Buch Daniel einsteigt. Ja, die Babylonier fangen an, die Kontrolle über Jerusalem zu übernehmen. Der Tempel ist geplündert, ein erster großer Teil der Bürger ist gefangen genommen geworden, weggebracht worden. Und jetzt versuch dich da rein zu versetzen. Das Leben in Jerusalem ist dramatisch auf den Kopf gestellt. Dramatisch aus den Angeln gehoben. Es hat sich dramatisch verändert. Das ist die Außenpolitik. Das war auch damals schon so. Außenpolitische Entscheidungen stellen das Leben auf den Kopf. Ganz ohne Zweifel ist nichts mehr so wie vorher. Von heute auf morgen ist alles anders. Alle Pläne, die Daniel damals hatte, alle Träume, die in seinem Herzen waren, sind dahin. Und zwar unwiederbringlich dahin. Alle brutal zerquetscht durch den Lauf der Geschichte. Alle Pläne und Träume, die seine Eltern vielleicht für ihn hatten, ja, ein 15-Jähriger. Alle Träume von Karriere in der Oberschicht, von Altersvorsorge, Finanzen, Immobilien, Familie, all das kann er von heute auf morgen knicken. Es ist kaputt. Unwiederbringlich kaputt. Mehr noch, es ist ein Frontalangriff auf seinen Glauben. Seine ganze Theologie, sein ganzes Verständnis davon, was es bedeutet, dass Gott treu ist, eben diese ganze Geschichte vorher, die ich erwähnt habe, die Geschichte, dass Gott handelt, wird brutal unter Druck gesetzt. Und das Ganze entwickelt sich für ihn zu einem wirklichen Praxistest, was Standhaftigkeit angeht, Standfestigkeit angeht. Und die Frage ist, wie er bei diesem Test abschneiden wird. Vielleicht kennst du das. Ich habe am Anfang ein paar Beispiele aufgezählt, die uns unter Druck setzen können. Und vielleicht ist eins davon deine Situation. Und jetzt frage ich dich nochmal, vielleicht kennst du das, von heute auf morgen sich Dinge ändern und du musst Träume begraben. Und du merkst auch, das wird so schnell nicht mehr. Das ist etwas, was so fundamental ein Einschnitt ist ins Leben, das wird nichts mehr. Wo sind wir dann? Was machen wir dann? Die Geschichte fängt dann an mit Daniel und seinen drei Freunden. Die heißen Mischael, Hanania und Asaja. Diese vier werden in Babylon an den Hof von König Nebukadnezar gebracht und durchlaufen da so eine Art, also Trainingscamp wäre das nette Wort dafür, die sollen umprogrammiert werden. Das heißt, das war eine ganz typische Praktik von damals, dass man vor allem Leute aus der Oberschicht sich genommen hat von einem besiegten Volk und denen versucht hat, eine neue Gesinnung anzutrainieren, eine neue Identität aufzudrücken. Das heißt, ihre Sprache, ihre Werte, ihre Kultur, nicht zuletzt ihr Glaube, soll verändert und umprogrammiert werden. Während dieser Zeit hat Daniel ein Problem mit dem Essen, was ihm vorgesetzt wird. Ja, wir wissen nicht genau, was das Problem war. Manche Bibelübersetzungen sind da ein bisschen frei und legen schon ein bisschen viel Interpretation rein. Eigentlich steht da nicht, was der Grund war, warum er Schwierigkeiten hat damit. Möglicherweise war das Essen, was man ihm vorgesetzt hat, vor allem das Fleisch, vielleicht irgendwelchen babylonischen Opfern geweiht und geopfert worden. Das ist damals eine typische Praxis gewesen im Orient, dass man das genommen hat, Fleisch und irgendwelchen Gottheiten geopfert hat. Das taucht übrigens im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament dann 600 Jahre später auch wieder auf. Vielleicht passte das Essen einfach nicht zu den jüdischen Vorschriften, die sich um das Thema Nahrungsaufnahme und Essen drehen. Vielleicht ist es aber auch einfach sein erstes Zeichen der Standfestigkeit. Ich falle hier nicht um im Gegenwind. Mich kriegt ihr nicht klein. Wir wissen es nicht genau, was es ist. Jedenfalls isst er es nicht. Und er macht einen Deal mit dem Palastvorsteher und sagt, pass mal auf, diesen Kram werde ich nicht anrühren. Gib einfach mir und meinen Freunden die nächste Zeit nur Gemüse. Und dann komm nächstes Mal wieder und schau selber, ob es uns geschadet hat. Und der Palastvorsteher lässt sich darauf ein. Und der Rest des Kapitels erzählt dann, dass Gott Daniel wegen seiner Entscheidung das Richtige zu tun, was auch immer der Grund war, wegen seiner Entscheidung das Richtige zu tun, segnet Gott Daniel und seine Freunde. Und es geht ihnen gut, besser als den anderen. Sie bekommen mehr Kraft, mehr Klugheit, mehr Einsicht, mehr Verständnis von den Dingen, die vor sich gehen. Und das erste Kapitel endet dann mit der Aussage, dass Daniel in Jerusalem geblieben ist bis in das Jahr 539 vor Christus. Also, das ist der Hintergrund des Buches. Jetzt denkst du dir vielleicht, vielen Dank für diese nette Geschichtsvorlesung. Im Prinzip war es das. Was bitte habe ich denn heute von so alten Geschichten? 600 Jahre vor Christus, also 2500 Jahre mehr sogar schon her. Was habe ich davon? Was kann mir die Herausforderung eines Menschen im Gegenwind von damals denn heute sagen? Also es ist so, ganz ohne Zweifel sind die alttestamentlichen Geschichten, die im ersten Teil der Bibel sind, viele der Geschichten sind dazu da und der Erzählungen, Beispiele von Glauben und Handeln zu geben. Also ein Beispiel zu illustrieren, wie man Glauben und Handeln zusammenkriegt. Und bei Daniel ist das nicht anders. Daniel ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Glauben und Handeln übereinander kriegt, dass sie deckungsgleich sind. Genauso wie du. Wenn du mit Jesus lebst, auch jeden Tag versuchst, Glauben und Handeln übereinander zu kriegen, weil dir das wichtig ist. Und wenn du nicht mit Jesus lebst, wenn du zweifelst, wenn du auf der Suche bist oder dich schwer tust mit dem Glauben an Jesus, dann vielleicht genau aus diesem Grund. Weil du dir denkst, die Christen, guck sie dir doch an, die Bande, was vor sich geht in den Kirchen. Die labern viel und reden viel und handeln so wenig und damit hast du einen Punkt. Es ist tatsächlich sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, Glauben und Handeln übereinander zu kriegen, den Glauben umzusetzen. Wenn man die ersten Kapitel von Daniel durchgeht, stößt man auf mehrere theologische Wahrheiten. Die sind sozusagen eingewoben in die Erzählungen, in die Berichte, in das, was Daniel passiert ist. Und das Wichtigste davon schauen wir uns jetzt an. Und nochmal, das ist heute der Auftakt in diese Staffel. Deswegen bitte ich dich, behalte das, was jetzt kommt, in den nächsten Minuten, im Hinterkopf für die restlichen Teile in dieser Staffel. Das ist wichtig. Im Prinzip ist das, was sich im Hintergrund die ganze Zeit durchzieht. Behalte das im Hinterkopf, nämlich, dass Gott alles im Griff hat. Gott hat alles im Griff. Du kannst es auch anders sagen. Du kannst sagen, Gott hat die Fäden in der Hand, Gott hat die totale Kontrolle, wie auch immer du das sagen willst. Du kannst das Buch Daniel nicht verstehen, ohne diese Überzeugung. Das ist die Lebensader, die durch dieses Buch fließt. Gott hat alles im Griff. Das ist übrigens auch der rote Faden, der sich durch diese beiden Hälften zieht, die ich dir am Anfang vorgestellt habe. Gott hat alles im Griff. Vielleicht denkst du dir, wow, Gott hat alles im Griff. Die Geschichte, die du eben erzählt hast, klingt überhaupt nicht danach. Das klingt eher so, als ob Gott sich aus Jerusalem verabschiedet hat, als der Gegenwind zu groß wurde. Und das ist eine gute Frage. Daniel hat die auch gehabt und durchdacht und er kommt zu einer Antwort, die sich durch das ganze Buch zieht und wir finden die Antwort direkt in den ersten zwei Versen, in den ersten zwei Sätzen direkt seines Buches. Das ist interessant, oder? Von diesen 12 Kapiteln, in den ersten zwei Sätzen kommt direkt die Antwort darauf und da ist sie eingearbeitet mit dieser feinen althebräischen Kunst, Dinge zu erzählen. Auch nicht immer so erstens, zweitens, drittens, sondern das ganz fein einzuweben in die Erzählungen. Und als Leser ist man herausgefordert, sich seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und an dieser Stelle machen wir unsere Tiefenbohrung für heute. Da steht nämlich das hier in den ersten Sätzen. Im dritten Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Das habe ich dir gerade alles erzählt. Der Herr ließ König Jojakim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Also, Bücher aus der Bibel leiden oft darunter, dass gerade die Einleitungssätze so ein bisschen übersprungen werden. Selbst Menschen, die sehr geübt sind darin, Bibel zu lesen, springen über sowas oft ganz galant und sehr schnell weg, weil solche Formulierungen öfter auftauchen. Und man liest das gar nicht mehr so richtig. Aber das ist eine absolut unfassbare Aussage, die da steht. Absolut unfassbar. Warum? Lass uns darüber nachdenken. Also, Jojakim ist der König von Juda. Wenn du die biblische Geschichte nicht so gut kennst, dann sage ich dir, dass Juda, Israel damals, einen besonderen Titel hatte. Das Volk Gottes. Das waren die Menschen, die ganz besondere Zusagen von ihrem Gott bekommen hatten. Zusagen der Treue Gottes. Zusage des besonderen Handelns von Gottes. Trotz aller Fehltritte und Pannen, die im Laufe der Geschichte auch lange vor Daniel passiert sind, war das immer klar. Da steht unumstößlich fest, dass es Gottes auserwähltes und beschütztes Volk. Von diesem Volk ist Jojakim der König. Nebukadnezar kennt diesen Gott nicht. Der interessiert sich auch überhaupt nicht für diesen Gott. Der hat seine eigenen Götter, die er anbetet, denen er irgendwelche Opfer bringt. Dieser Nebukadnezar, der mit dem Gott der Bibel überhaupt nichts am Hut hat, taucht vor Jerusalem auf und besiegt das Volk Gottes. Und nicht nur das. Er plündert auch noch den Tempel Gottes, im damaligen Verständnis das sichtbare Zeichen, dass Gott da ist, mitten unter diesem Volk, der Ort, wo man Gott treffen kann. Den plündert er einfach. Und bringt alles, was er darin findet, in seine Heimat. Eine typische Praktik aus der damaligen Zeit. Wenn man ein Volk besiegt hatte, plünderte man einfach den Tempel, das religiöse Identitätszentrum, und brachte alles, was darin war, in seine Heimat, in seinen eigenen Tempel, um zu zeigen, unser Gott ist stärker. Und deswegen haben wir gesiegt. Unser Gott hat mehr Macht. Das alles macht Nebukadnezar. Und jetzt sagt dieser Text uns, dass auf irgendeine Art und Weise Gott dahinter steckt. Nebukadnezar denkt sich, ich bin's, mein Gott ist stärker. Und der Autor dieses Textes sagt, das denkst du. Du denkst das vielleicht. Die Wahrheit ist eine andere. Der Gott der Bibel steckt dahinter. Vorne herum läuft ein Stück ab. Aber hinter den Kulissen ist die Realität eine völlig andere. Und ich frage dich, wo kann man das bitte besser verstehen als in der Stadt der Puppenkiste? Ja? Wo kann man das besser verstehen, diese Logik, als in Augsburg? Ich bin mit meinen Kindern, als sie kleiner waren, mal in der Puppenkiste gewesen und nach dem Schauspiel hatte man die Chance, dahinter zu schauen. Und das ist wirklich sensationell. Dir wird auf einmal deutlich, hey, das, was ich vorne gesehen habe, war interessant, aber dahinter sieht die Realität komplett anders aus. Vorne rum läuft ein Stück ab, an der Oberfläche nimmst du etwas wahr, aber die Welt dahinter ist was anderes. Das ist nicht die ganze Realität, die du wahrnimmst. Und das, was dahinter liegt, erweitert die ganze Geschichte um die entscheidenden Faktoren und zeigt, wer die Fäden wirklich in der Hand hält. Das ist mir tatsächlich damals deutlich geworden. Das Leben in Jerusalem wird komplett durcheinandergebracht. Auf irgendeine Weise steckt Gott dahinter. Wow, was bitte machen wir daraus heute? Im Gegenwind, in deinem persönlichen Gegenwind. Dir ist was passiert, was du nicht erklären kannst. Dein Leben steht Kopf. Irgendeinen Traum musstest du begraben. Wie kriegst du das zusammen mit so einer Aussage, dass Gott alles im Griff hat? Also du merkst, wir wagen uns zum Einstieg in diese Staffel gleich an eine der schwierigsten Fragen in der Theologie. Tatsächlich, das ist eine der größten Sachen, die Theologen versuchen seit Jahrhunderten zu durchdenken. Und ich versuche es ein bisschen zu reduzieren auf das Wesentliche. Wir finden im Laufe der Geschichte im Grunde auf diese Frage, wie man diese beiden Dinge zusammendenken kann, zwei Pole von Antworten. Und in die nehme ich dich ein bisschen mit rein. Das erste ist der Pol auf der einen Seite, alles ist vorherbestimmt. Das bedeutet, alles ist von Gott festgelegt. Alles, wirklich alles ist festgelegt von Gott. Gott legt alles fest und lässt alles nach einem Skript ablaufen. Auch die Dinge, wo du glaubst, du hast frei entschieden. Du glaubst das nur. Du hast es aber nicht, weil alles vorherbestimmt ist. Also, das klingt immer noch super theoretisch. Was bedeutet das? Stelle vor, du hast eine gute Phase in deinem Job, deine Termine sind gut gelaufen, die Projekte laufen alle wie geschnitten Brot und der Chef hat dich gelobt und dir winkt vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung. Vertreter dieser Position würden sagen, ja, also das muss dir schon klar sein. Das läuft gerade so gut, weil Gott im Hintergrund, wie bei der Augsburger Puppenkiste, alle Termine, alle Situationen, alle Umstände, alle Dienstgespräche, alle für dich so arrangiert hat, dass es so ausgeht. Und du hast gar nicht so viel damit zu tun. Du kannst eigentlich gar nicht mehr machen, als Gott Danke dafür sagen, weil das auf irgendeine Art und Weise Teil seines göttlichen Plans für dich ist. Vertreter dieser Position würden das aber auch sagen, wenn du einen Autounfall zum Beispiel hast. Und dann tun wir es schon schwerer damit. Also da würden diese Vertreter auch sagen, das ist dir so passiert, weil Gott alle Ampelphasen, alle Verkehrsteilnehmer, alle Situationen, alle Personen so arrangiert hat, dass es für dich so ausgeht. Und genau wie beim Guten auch, sollst du Gott Danke dafür sagen, weil auch das ist auf irgendeine Art und Weise Teil seines göttlichen Plans für dich. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Schon mal solche Gedanken gehabt? Ich kenne das definitiv. Kenne ich solche Gedanken. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, die das so andeuten, dass Gott vielleicht so handelt. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Pol. Wir wandern auf die andere Seite der Skala. Ich kann frei entscheiden. Vertreter dieser Position würden sagen, ja, Gott hat alles im Griff, Gott ist voll dabei, aber innerhalb von einigen breiteren Parametern hast du immer noch Entscheidungsfreiheit. Ja, wie so eine vierspurige Autobahn vielleicht, rechts, links sind die Leitplanken. Und ob du links oder in der Mitte oder rechts fährst, das ist deine Entscheidung. Das ist Gott auch ziemlich egal, welche Spur du nimmst. Also, die gute Phase in deinem Job hat dann damit zu tun, dass du auf deinen Schlaf geachtet hast, dass du vorbereitet warst, dass du höflich warst, dass du pünktlich warst. Und dein Autounfall hat dann nichts damit zu tun, dass Gott dein Auto in die Karre von jemand anderem reingelenkt hat, sondern vielleicht lag es doch daran, dass du während der Fahrt das Stück Fleisch gesucht hast, was dir von deinem Big Mac gefallen ist und du nicht ranfahren wolltest. Und es gibt Stellen in der Bibel, die deuten das an, dass Gott genauso handelt. Also welches davon stimmt? Welches ist richtig? Und es tut mir fast ein bisschen leid, dich an dieser Stelle enttäuschen zu müssen, aber je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich mich mit Texten aus der Bibel beschäftige, desto weniger kann ich das scharf voneinander trennen. Ich glaube, dass beide Positionen was Wahres haben und irgendwie meine ich, beides auch schon erlebt zu haben. Vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ich finde es sehr schwer, wirklich alle Situationen des Lebens, ob Höhen oder Tiefen, ob Gegenwind oder Rückenwind, alle Situationen des Lebens zu 100% in eine dieser beiden Positionen reinzupressen. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Aber das ist nicht alles, was ich dir dazu sagen möchte. Ich habe noch mehr dazu zu sagen. Denn was ich glaube, ist Folgendes. Ich glaube, diese beiden Pole beißen sich an der falschen Stelle fest. Und das ist die Stelle, die Frage des Warum. Ja, das ist der Blick nach hinten. Warum? Was habe ich getan? Was liegt hinter mir? Wie konnte mir das passieren? Bin ich jetzt daran schuld oder ist jemand anderes schuld? Wen kann ich beschuldigen? Warum ist das so passiert? Also, das klingt alles nach trockener Theologie. Aber ich bitte dich, bleib innerlich dabei, weil ich glaube, wir sind hier tatsächlich tief im Eingemachten. Wir sind an einem ganz entscheidenden Punkt angelangt, wo vieles in unserem Leben entschieden wird. Mehr als dir vielleicht gerade bewusst ist. Wir sind damit an einem Punkt angelangt, wo vieles im Leben entschieden wird, was unsere Standfestigkeit angeht. Denn wenn unser Leben durcheinander gerät, sind das Zeiten, wo wir drohen umzufallen. Wo wir ins Wanken geraten, eine Beziehung, die zerbrochen ist, ein Job, den wir in den Sand gesetzt haben. Irgendwelche anderen schrecklichen Dinge, die uns die Füße wegziehen. Das sind Zeiten, die es sehr schwer machen, sehr prägende Zeiten. Zeiten, in denen wir extrem herausgefordert sind, Glauben weiterhin zielgerichtet nach vorne hin zu leben. Und ganz oft fragen wir, warum? Wir schauen nach hinten und fragen uns, warum ist mir das passiert? Und je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto mehr verfestigt sich mein Eindruck, dass die Schreiber der Bibel dieser Frage, warum, oft gar nicht weiter nachgehen, sondern sie schauen mehr auf das Wohin, auf den Blick nach vorne, auf das Ziel, wo die Reise hingehen soll. Und manchmal bei dieser Perspektive bestätigen sie eher Position 1, manchmal eher Position 2, manchmal beide. Es gibt aber keine strukturierte Abhandlung, die das alles schön nachvollziehbar, sauber seziert und erklärt. Und ich glaube, das liegt daran, weil es wahrscheinlich keinen menschlichen Weg gibt, diese Dinge so gründlich voneinander zu trennen, dass am Ende keine Frage übrig bleibt. Es gibt keinen menschlichen Weg, das souveräne Handeln eines unendlichen Gottes unter Berücksichtigung unserer Freiheit ganz zu verstehen, unserer Grenzen, die auch dazugehören. Es ist einfach nicht möglich. Wenn es möglich wäre, dann wäre Gott so klein, dass er hier reinpasst. Und das kann irgendwie nicht sein, dass er so klein ist. Und übrigens, wenn du Menschen beim Beten zuhörst, vielleicht gehört das zu deinem Leben, dass du ab und zu Menschen beim Beten zuhören kannst. Wir haben vor unserer Church schon auch ein Treffen, wo wir uns treffen zum Beten. Wenn du Menschen zuhörst, merkst du, dass wir das in unseren Gebeten auch nicht stringent voneinander teilen, diese Pole. Und das ist in Ordnung so, weil das gar nicht anders geht. Ja, da geht das alles wie Kraut und Rüben durcheinander. Und das liegt daran, dass wir in der Käseglocke unseres begrenzten Denkens immer wieder ganz schnell an unsere Ränder kommen. Und Gott ist immer mehr, Gott ist immer größer, Gott ist in unserer Glocke und drumherum auch. Er ist einfach immer mehr. Und deswegen können wir uns immer nur schrittweise nähern. Wahrscheinlich haben wir einfach nicht die Kapazität, das bis zum Ende durchzudenken. Was die Autoren der Bibel ansprechen, ist die Frage des Resultats, des Ziels. Und sie sagen vielleicht eher, egal wie du reingekommen bist in den Gegenwind, egal, was dafür verantwortlich ist, Gott hat immer noch das Steuer in der Hand. Warum auch immer dein Leben gerade so ist, wie es ist, du kannst niemals aus der Liebe Gottes rausfallen. Es steht immer noch über deinem Leben. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie es dir in deinem Leben gerade geht. Wo und warum dein Leben aus der Spur gekommen ist. Oder vielleicht hast du so eine Phase hinter dir und merkst, es stabilisiert sich langsam wieder. Ich kann dir nicht sagen, warum das so war. Ich kann dir auch nicht sagen, warum und wo du wackelst und deine Standfestigkeit in Gefahr ist. Und ich habe so beim Vorbereiten gemerkt, eigentlich wissen wir vieles voneinander nicht. Wir treffen uns hier regelmäßig, wir haben unsere Kleingruppen, unsere Homezones und trotzdem bleibt immer noch ein großer Teil, den wir nicht voneinander wissen. Und wir erzählen uns natürlich immer gerne und lieber die Geschichten, wo Gott wunderhaft und supergenial eingegriffen hat und wo wir am Ende wissen, wie die Sieger auch dastehen. Ja klar, hören wir das lieber, solche Stories. Aber was ist, wenn unser Leben der Linie von Daniel folgt? Geplatzte Träume, Prügel, die wir einstecken, Dinge, die wir begraben mussten, Ziele, die wir loslassen müssen, Ehen, die zerbrechen, Jobs, die dahinrinnen, Finanzen, die wir vergeigt haben. Was ist dann die Antwort? Was bleibt uns dann? Und vielleicht gibt es solche Dinge gerade, die dich nicht loslassen. Und du kannst natürlich versuchen, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, warum? Habe ich was falsch gemacht? Hat Gott nicht aufgepasst? Gibt es irgendwas, was ich ändern könnte? Habe ich mich falsch entschieden? Vielleicht werden dir sogar einzelne Zusammenhänge deutlich. Kann sein, dass dir einzelne Dinge deutlich werden. Aber ich glaube, ein Daniel würde dir viel eher sagen, du wirst es vielleicht möglicherweise niemals ganz und zu 100% verstehen. Und ich habe mich auch gefragt, könnte ich das überhaupt? Gäbe es überhaupt eine Erklärung auf diese Spannung, die Gott mir vorlegen könnte, dass ich es mir durchlese und sage, jetzt habe ich es verstanden. Das muss ich jetzt gleich mal MPX weitererzählen. Gibt es das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Daniel würde uns eher sagen, ist wichtig, wichtig, egal wo du gerade im Leben bist, ist, du kannst niemals, 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 niemals aus der Liebe Gottes zu dir rausfallen. Das steht unumstößlich fest. Und am Ende ist es das, was zählt. Und das, was bleibt. Das ist der letzte Grund deiner Standfestigkeit. Das ist das Fundament, auf dem du nicht umfällst. Am Ende ist es das, was dir bleibt. Und deswegen will ich dich ermutigen, dich daran festzuklammern. In dieser Zeit des Gegenwinds, klammer dich daran fest. Gott hat das Steuer deines Lebens immer noch in der Hand. Und es gehört mit dazu, dass wir manches nicht sehen. Wie bei der Puppenkiste. Wir sehen nicht die ganze Realität. Gott hat es trotzdem in seiner Hand. Egal, wo du gerade bist. Und ich finde, dass es ein ganz schön großer Trost ist, zu wissen, dass immer jemand da ist, der sich immer um mich kümmert. Denn diese unfassbare Aussage, die wir uns eben angeschaut haben, hat auch eine gute Seite. Die gute Seite daran ist, Gott hat alles in der Hand. Auch die Dinge, die für uns keinen Sinn ergeben, die völlig verrückt für uns aussehen, die uns ins Wanken bringen, auch diese Dinge hat Gott in der Hand. Aber diesem Gott muss ich mich anvertrauen. Diesem Gott muss ich mich anvertrauen und es braucht sehr viel Vertrauen darauf, dass Gott die Dinge richtig macht. Das ist sehr, sehr deutlich das, was das erste Kapitel vom Danielbuch sagt. Das ist sehr, sehr deutlich das, was die anderen Kapitel sagen. Das ist sehr, sehr deutlich das, was ein Paulus, der berühmteste Theologe der frühen Christenheit, 650 Jahre später aufs Papier bringt. Als in seinem Leben Dinge passieren, die er sich nicht erklären kann und sich denken kann, das kann doch nicht sein, ich bin mit Jesus unterwegs und jetzt passiert mir das. Wie kriege ich das zusammen? Und er drückt das so aus. Aber dennoch, mitten im Leid, mitten im Gegenwind, mitten im Sturm, den du dir nicht erklären kannst, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder eine Ehekrise noch eine Jobkrise noch eine Finanzkrise, weder Außenpolitik noch Innenpolitik, weder Gegenwind noch Rückenwind, weder die Phasen, die unfassbar miserabel laufen, die dir Albträume hinterhertragen, oder das kleine Licht am Horizont, was aufflackert, oder sonst irgendwas auf der Welt, kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Atme diese Sätze ein. Das ist die Lebensader des Glaubens. Und du merkst, hier geht es nicht mehr ums Wissen. Hier geht es nicht mehr ums alles Verstehen. Du bist auf einer völlig anderen Ebene hier. Hier geht es um Beziehung. Du bist auf einer völligen anderen Ebene. Das ist eine Beziehung, die muss ich eingehen mit allen Risiken, die dazugehören, und mich der Frage stellen, kann ich glauben, dass Gott mehr ist, größer ist, mehr Seiten hat, als ich mir vorstellen kann? Kann ich diese Frage für mich mit Ja beantworten? Und der Autor von dem Danielbuch möchte, dass wir verstehen, die Situation von Daniel ist sehr schlecht, sehr schlecht. Er ist in einer Kultur, in der alle möglichen Herausforderungen noch auf ihn zukommen werden und einige davon werden in dieser Staffel noch kommen. Immer wieder kommt eine neue Herausforderung und setzt ihn unter Druck. Ihm und seinen Freunden werden sogar seine hebräischen Namen genommen. Ja, diese wunderschönen hebräischen Namen, die so reich aufgeladen sind mit Bedeutungen. Daniel heißt, mein Gott spricht recht. Hanania heißt, mein Gott ist gnädig gewesen. Diese Namen werden ihnen genommen und ersetzt mit Namen, die sie mit babylonischen Göttern assoziieren. Der Gegenwind will ihnen sogar die Identität nehmen. Und der Autor sagt, all das, so schwer es zu glauben ist, all das, sogar das, gehört mit zu Gottes souveränem Handeln, mit dem er dich vorwärts bringen will. Denn du bist mehr als das. Du bist mehr als das, was dir passiert ist. Deine Identität liegt darin, dass Gott dich liebt. Du bist mehr als das, was dir passiert ist. Das ist das Angebot von Jesus für dich. Es gäbe noch viele andere Sachen, die wir zu diesem ersten Kapitel sagen könnten, aber hier machen wir einfach mal einen Punkt, weil dieser Gedanke tatsächlich so dicht und intensiv ist und vielleicht an manchen Stellen auch wehtut, das an sich ranzulassen. Und vielleicht tut es ganz gut an der Stelle zu wissen, dass das Angebot da ist, dass du reden kannst. Wenn du etwas loswerden willst dazu und sagst, hier geht es mir gerade wirklich nicht gut, ich bin absolut im Gegenwind. Dann kannst du mich ansprechen, die Ali ansprechen, den Klaus ansprechen, andere Menschen. Einfach jemanden ansprechen, dem du vertraust. Und wir nehmen uns gerne die Zeit und hören dir zu. Ich weiß nicht, ob wir eine Antwort darauf haben, aber auf jeden Fall weißt du, du bist nicht allein in diesen Phasen. Und wir würden dich gerne unterstützen, diese Phasen zu überstehen. Und deswegen trau dich ruhig, sprich uns an. Und als Ermutigung, wiederzukommen und diese Staffel dir wirklich komplett anzuhören, würde ich dir ganz gerne was mitgeben. Und zwar eine kleine Karte, die das Staffelbild symbolisiert. Ihr könnt es einfach mal durchgeben und weitergeben. Genau, pinne das an den Kühlschrank, an den Spiegel. Irgendwohin, wo du es regelmäßig siehst, als Erinnerung an diese Wahrheit, die sich durch die ganze Staffel zieht. Gott hat alles im Griff. Du kannst aus der Liebe Gottes nicht rausfallen. Und nimm dir die Zeit und komm wieder zu den anderen Teilen, wenn wir weitere Tiefenbohrungen machen, was es für Daniel bedeutet hat, im Gegenwind an Gott festzuhalten. Jetzt würde ich gerne schließen mit einem Gebet und danach kriegen wir noch einen Song, den du einfach für dich mitsingen darfst oder auch einfach auf dich wirken lassen darfst. Der heißt Anker und fasst ziemlich gut zusammen, dass wir manchmal in unruhigen Gewässern sind, im Gegenwind sind und einen Anker brauchen, an dem wir uns festhalten. Und Jesus Christus, danke dafür, dass du uns dieser Anker bist. Und wir leben in stürmischen Zeiten, nicht nur was Politik angeht, was die Weltlage angeht. Auch in unserem ganz persönlichen Leben sind immer wieder Dinge, die wir uns nicht erklären können, die an der Oberfläche keinen Sinn zu ergeben scheinen. Und ich danke dir dafür, dass du da bist als Grund, auf dem wir nicht umfallen, als Fundament, auf dem wir stehen können, als Anker, an dem wir uns klammern können. Und ich bete darum, dass wir es wie Daniel erleben, dass du uns mehr Einsicht gibst, mehr Verständnis gibst, mehr Mut gibst, das Richtige zu tun, weil wir mit dir unterwegs sind. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns hilfst, im Gegenwind an dir festzuhalten. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass wir uns darauf verlassen können, dass du zu jeder Zeit da bist, immer da gewesen bist, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen. Oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.